Danke, Jesus. Du bist das fleischgewordene Wort, das lebendige Wort. Herr, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Wir wollen unser Herz weit auftun und wirklich hören, was du uns sagen willst, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jeshua. Rede du zu uns. Ich habe so drüber nachgedacht, über Weihnachten und worum geht es auch in dieser Jahreszeit ganz besonders. Heute Morgen hat mich das so bewegt, die Vorstellung, dass am Sonntag so viele Menschen in Kirchen laufen werden. Und interessant war, früher habe ich schon diesen Gedanken, naja, die machen das ja alle nur religiös und die interessieren sich ja gar nicht für Gott. Und heute habe ich zum ersten Mal gespürt, dass auch so viele wiedergeborene Kinder Gottes, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die werden auch am Sonntag in die Kirche laufen. Und irgendwie haben die alle im Kopf, dass eigentlich es alles um Jesus geht und dass es eigentlich er der Wichtigste ist, eigentlich. Und das große Wort beim Weihnachten ist irgendwie das eigentlich. Eigentlich sollte er der Wichtigste sein. Und das war so krass, als ich heute Morgen mit meiner Frau zusammen den Herrn angebetet habe und seine Gegenwart kam und er mir so deutlich machte, das ist alles, worum es geht, meine Gegenwart. Ich, er, seine Präsenz, es ist die Präsenz des Heiligen Geistes, es ist er, die Person, Gott selbst, Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Er ist die Liebe. Und das, worum es eigentlich jeden Tag geht, ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Schaut mal in 1. Korinther 1 und in 1. Johannes 1 und an vielen anderen Stellen das Wort Gemeinschaft, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Zusammensein, familiär Zusammensein, verbunden sein. In 1. Korinther 1, da heißt es, Gott ist treu, der uns berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes. Papa will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Im 1. Johannesbrief ist das gleiche Wort, Koinonia im Griechischen. Kann man viel drüber nachdenken. Dieses tolle Wort, Gemeinschaft, da steht, dass in Vers 3, 1. Johannes 1, Vers 3, dass Johannes das ganze Evangelium, alles, was er so mitteilt, dafür mitteilt. 1. Johannesbrief 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Shikabachanda. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Wir haben Gemeinschaft. Amen. Lass uns mal dieses Wort sagen. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft. Eins der herausragendsten Worte im Neuen Testament finde ich in Epheser Kapitel 2, Vers 18, wo dieses Gemeinschaft haben noch etwas genauer beschrieben wird. Da steht, durch ihn, durch Jesus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zum Vater. Die Tür ist aufgetan worden. Der Weg ist freigemacht ins Allerheiligste. Damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Wir müssen nicht mehr sterben, wir müssen nicht mehr tot umfallen, wenn wir in die Gegenwart des Heiligen Gottes gehen. Und das ist ja das Erstaunliche. Wir hören dieses Wort Gemeinschaft so. Damals war die Vorstellung mit Gott, mit Jahwe, mit dem heiligen, allmächtigen Gott, mit dem Gemeinschaft zu haben. Die Vorstellung, mit ihm Gemeinschaft zu haben, das war so, Mose stieg auf den Berg. Ja, und Gott hatte gesagt, ich will runterkommen, heiligt euch 3 Tage. Und dann war die Ansage, wenn irgendjemand den Berg betritt, der nicht rein ist, dann wird er sterben. Und dann durften nur die 70 Ältesten hochgehen und nur Mose durfte direkt bis zu Gott hineingehen in die Wolke seiner Herrlichkeit. Die anderen schauten von ferne und sahen die Herrlichkeit des Gottes Israel. Aber die Vorstellung, dass du mit Gott Gemeinschaft haben könntest, das war für einen Juden damals, sag ich mal, da bist du tot, wenn du mit Gott Gemeinschaft hast. Weil er ist heilig, er ist vollkommen, er ist rein. Und jetzt sagt das Wort Gottes, durch das Blut von Jesus sind wir nahe geworden. Direkt im Vers davor, ja, die zwei Verse davor, Gott hat durch Jesus uns mit sich selbst versöhnt, durch das Kreuz, hat die Feindschaft aus dem Weg geschafft, getötet, also sogar, und er hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Und dann kommt Vers 18, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist Zugang zum Vater. Und jetzt sagt Paulus, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Guck mal, dieses Wort, Gottes Hausgenossen. Wir sollen im gleichen Haus wie Gott wohnen. Amen. Anders gesagt, Gott möchte mit uns im selben Haus wohnen. Wir sollen seine Hausgenossen sein. Und sein Plan, wie er das realisiert, ist, dass er sagt, er, der heilige Gott, er reinigt unseren Körper. Er reinigt unser Leben mit dem Blut von Jesus. Er bedeckt uns mit dem Blut von Jesus und sagt, dieser Körper wird jetzt mein Tempel und ich werde in dieses Haus hineinkommen. Und weil ich da drin wohne und du da drin wohnst, wohnen schon zwei da drin. Amen. Und du kannst Gemeinschaft mit Gott haben, weil er in dir ist. Du kannst Gemeinschaft, du musst nicht hinaufsteigen in den Himmel und nicht in die Erde hinunterkrabbeln, sondern du kannst hier Gemeinschaft mit Gott haben. Amen. Du kannst sagen, danke Papa, dass du da bist. Danke Papa, dass du mich erwählt hast und mich bestimmt hast, dass ich Frucht bringe. Danke Papa, dass du mich reingewaschen hast mit dem Blut von Jesus. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Gott wohnt in dir. Halleluja, Halleluja. Sag es mal über dir. Gott wohnt in mir. Halleluja. Ich gebe dir einen Tipp. Schließe ihn nicht in der kleinsten Kammer deines Herzens irgendwo ein. Verstecke ihn da nicht. Wenn Gott in dir wohnt, dann gib ihm auch Raum in dir. Amen. Gib ihm auch Raum. Er ist wirklich da. Jeder, der an den Namen Jesus glaubt und ihn angerufen hat als Herrn, da sagt die Bibel, der wird gerettet. Das ist in Römer 10, Vers 10, das ist so eine wichtige Stelle, wo Paulus sagt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Sprich nicht in deinem Herzen, was muss ich tun, um so heilig zu werden wie Gott? Das ist das. Was muss ich tun, um so heilig? Oder du sagst, oh, was muss ich tun? Wie sehr muss ich mich demütigen, bis in die Hölle muss ich in den Staub kriechen, damit ich Christus finde? Ja, solche Bücher gibt es auch, die kann man auch lesen. Aber das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht eins, du sollst vertrauen, du sollst glauben, du sollst vertrauen wie ein Kind. Wir sollen vertrauen, wir dürfen glauben, Papa, es gibt nichts, was ich tun muss. Es gibt nichts, was ich tun muss, außer dass ich sage, danke Gott. Danke Papa. Danke Papa, dass du deinen Sohn geschenkt hast. Eines der Weihnachtslieder, die ich wirklich liebe, ist dieses Lied, lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Weil da kommt dieses Wort vor. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Die Botschaft ist, die Tür zum Paradies, zum Garten Gottes, die Tür zum Garten Eden ist aufgeschlossen. Amen. Damals wurden Adam und Eva rausgeschickt aus dem Garten. Gott hat zwei Engel davor gestellt oder einen mit einem feurigen Schwert und hat gesagt, niemand kann wieder hinein in den Garten Eden. Aber dann kam Jesus und Jesus hat gesagt, dieser Engel wird weggeschickt, ihr dürft wieder vom Baum des Lebens essen, denn ich bin der Baum des Lebens. Jesus ist der Baum des Lebens. Amen. Jeshua ist der Baum des Lebens. Wir müssen nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Wir dürfen von Jeshua essen. Wir dürfen von ihm schmecken. und sehen, wie freundlich er ist. Ich glaube, es ist ein Vers davor oder es ist einer danach. Das ist ab Vers 6, ist es, Römer 10. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Wort ist Jesus. Das Wort ist dir nahe. Amen. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Jesus ist uns nahe. Er ist uns so nahe, dass er in unserem Herzen und in unserem Mund ist. Jesus ist da. Amen. Und wirklich, so viele Leute, teilweise Leute, die 20, 30 Jahre lang Jesus kennen. Nach 20, 30 Jahren kommen sie zu dir und sagen, bete mal für mich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie funktioniert alles nicht. Ich kann Gott nicht spüren oder ich glaube, ich habe den Geist betrübt oder sonst was. Und sie sprechen irgendwelche Dinge aus. Sie haben irgendwelche Fragen, Zweifel. Ja? Ich habe festgestellt, dieser Zweifel ist das Schlimmste von allem. Weil Jesus ist dir nur ein einziges Wort von dir entfernt. Nur das Wort Danke, Papa. Ne? Nur das Wort Danke, Jesus. Jesus ist da und alles, was du brauchst, ist, dass du übereinstimmst, dass du mit ihm übereinstimmst. Dass du sagst, Gott, wenn du sagst, dass dein Blut dich reinigt von jeder Sünde, dann ist es so. Amen. Und wenn du sagst, dass du mich gereinigt hast, dann ist es so. Und wenn du sagst, dass du hier in mir wohnst, dann ist es so. Halleluja. Und diese Worte, wenn wir sie aussprechen mit Glauben, haben sie Kraft, jeden Dämon, jeden Teufel zu vernichten. Das Blut von Jesus hat diese Kraft. Aber wenn du dich entscheidest zu zweifeln und zu warten, bis du endlich die richtigen Gefühle hast, dann wirst du niemals ankommen. Wenn du dich entscheidest, dass irgendetwas fehlt, dieser Gedanke, Herr, was muss ich noch tun? Irgendwas scheint noch nicht ganz perfekt zu sein. Mit dieser ganz kleinen Gefühl versucht der Teufel zu kommen. Das so ganz kleines Gefühl. So ganz begeistert ist Gott nicht von dir. So ganz stimmt das heute nicht. Wenn wir heute sagen, heute ist der Tag. Heute ist der Tag des Heils. Herr, heute komme ich nur durch das Blut. Nur durch das Blut. Und ich bekenne, Jesus ist Herr. Hier steht, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit deinem Herzen wird geglaubt. Halleluja. Mit deinem Herzen vertraust du und du wirst gerecht. Amen. Das Herr, ich vertraue dir. Herr, ich vertraue dir. Deine Gnade ist genug. Deine Gnade ist genug. Guck mal, Gott hat sogar den Paulus,
da war ein Engel Satans und der hat ihn mit Fäusten geschlagen. Das muss ein Dämon gewesen sein. Engel Satans ist ein Dämon.
Und der hat Paulus mit Fäusten geschlagen.
Und Gott hat gesagt, du hast gesündigt, tu Buße. Nein, nein.
Gott hat gesagt, hey, kümmere dich nicht darum, vergiss diesen Dämon, lass dir an meiner Gnade genügen. Guck mal, in 2. Korinther 12 ist es, Gott tut so, als wenn er das ignoriert. Er sagt, hey, ist doch kein Problem. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Amen. Halleluja. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7, da steht, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Oh, das war irgendwie komisch. Da gibt es so viele Christen, die kommen zu mir und die sagen, Christian, bete mal für mich.
Ja, die sagen, irgendwie habe ich eine dämonische Belastung.
Ja, kann sein. Paulus hatte auch eine. Paulus hatte auch ein Problem. Jetzt betet Paulus dreimal, ruft er den Herrn,
dass er von mir ablassen möge. Er betet immer wieder, Gott, mach mich frei davon. Gott, mach mich frei. Gott, mach mich frei.
Und jetzt antwortet Gott, er hat zu mir gesagt, jetzt kommt die Botschaft, meine Gnade ist genug für dich. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung.
Er sagt einfach, meine Gnade ist genug. Kümmere dich nicht um diese Schwachheiten, kümmere dich nicht um diese Probleme, sondern schau auf mich.
Ich glaube in diese Richtung, dass er sagt, vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Weißt du, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Wir wissen ja nicht, dass, ob vielleicht hat nach dieser Offenbarung irgendwann, ist das wahrscheinlich von selber gegangen. Aber es ist auch wichtig, Paulus hat nie freiwillig gebetet, Herr, bitte schick mir einen Engel.
Manche Christen, die sind so verrückt, die sagen, Herr, bitte demütige mich und schick mir einen Engel, der sagt, dass er mich mit Fäusten schlägt.
Nein, das hat Paulus nicht gemacht. Ja? Die sagen, Herr, demütige mich. Er hat gebetet, Herr, mach mich frei davon. Und Gott hat zu diesem Thema gar nichts gesagt, sondern hat gesagt, meine Gnade ist genug. Meine Gnade ist genug, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt er, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen.
Klingt ganz ähnlich wie in Römer 8, wo er sagt, ich bin gewiss,
nichts kann mich scheiden von der Liebe Christi. Nichts kann mich scheiden. Halleluja. Papa will Gemeinschaft mit uns haben. Und nichts kann ihn daran hindern. Nichts von dem, was wir tun, nichts von dem, was der Teufel sich einfallen lässt. Nichts kann ihn daran hindern, es sei denn, wir zweifeln und wir wollen die ganze Zeit grübeln.
Gehen essen,
ja, und der eine sagt, hey, ich möchte mal Gemeinschaft mit dir haben, ich möchte mal Zeit mit dir verbringen, und dann lädst du die Person zum Essen ein und du setzt dich hin und das Essen ist bestellt und diese Person kramt die ganze Zeit in ihrer Handtasche rum, holt das Handy, sucht irgendwas. Es gibt so Leute, die sagen, warte, ich muss noch kurz gucken, ob ich meinen Hausschlüssel auch dabei habe. Und dann sagt er, ach so, ich habe ja ganz vergessen, was war denn mit den Papieren? Ach so, hier. Und dann holt er, oh, ich habe eine Nachricht. Und in dieser Form vergehen 2 Stunden. Und nach 2 Stunden sagst du, das Essen war vorbei und wir haben überhaupt keine Minute Zeit verbracht. Amen. Und das ist die Dramatik, dass viele, viele Kinder Gottes, auch zu Weihnachten, sich auf die Suche machen und sagen, ich würde so gerne, wenn du die Leute interviewst, ich glaube ganz ehrlich, ganz, ganz viele Christen, wenn du sie fragst, möchtest du Jesus erleben am 24.12. und am 25., würden sie sagen, ja, aber sie wissen nicht wie. Weil sie möchten Jesus erleben, aber sie möchten auch, dass alle in der Familie glücklich sind und dass jeder genug Geschenke kriegt und dass nicht die allermeisten, diese spielen ja dieses Spiel mit. Und sie möchten auch, dass alle glücklich sind und dass alle zufrieden sind. Und es sind so viele Dinge, die an dir ziehen. Und am Ende stellst du fest, du bist so busy, so beschäftigt. Und auch so ist es bei den Weihnachtsgottesdiensten. Ich glaube schon, dass die Leute am Sonntagmorgen um 10 Uhr sagen, Herr Jesus, wir würden uns schon freuen, wenn du jetzt vorbeikommst. Aber du musst wissen, wir haben nur 90 Minuten Zeit. Und in den 90 Minuten wollen wir 3 Liedbeiträge einbringen und wir wollen 2 Schriftlesungen einbringen, Herr. Und wir haben eine kurze Predigt und ein Zeugnis und 3 Ansagen und wir müssen in 90 Minuten fertig sein. Und der Herr sagt, okay, was soll ich tun? Und dann sagen die Leute, eigentlich nichts. Setz dich da hin, Herr Jesus, setz dich da, guck dir den Gottesdienst an, wir sind glücklich, du bist glücklich, wir gehen alle wieder. Ja. Ja, so feiern wir meistens Gottesdienst. Und wenn sowas passiert, auch jetzt gerade, wo Gott nur so ein bisschen unser Herz erweicht und wir fangen an zu singen und der Vater sagt plötzlich, hey, es geht um meine Liebe. Papa, ich gehöre zu dir.
Und plötzlich kommen solche Lieder, wo du nur singst, Papa, Papa, ich gehöre zu dir. Normale Leute sagen, was macht ihr da? Wo ist der Text? Wo sind die Strophen? Erste Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe. Und wir singen immer nur, Vater, ich gehöre zu dir. Weil unser Herz ruft, aber Vater, das ist, was der Geist Gottes ruft. Aber Vater, wir wollen deine Kinder sein. Das ist, was in Römer 8 steht. Ne? Der Geist in uns gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind geliebte Kinder und wir dürfen Kinder sein. Halleluja. Und ich sage, ich habe solch eine Sehnsucht, mehr denn je. Ich möchte auch, dass andere Leute das schmecken. Du und ich, wir haben es oft schmecken dürfen. Aber ich möchte, dass noch viel mehr andere Leute so hungrig werden. Ich weiß, wir haben das noch nicht geschafft, unseren Kindern so richtig. Manchmal haben sie erlebt, ja. Aber das muss noch besser werden. Also ich habe den Eindruck, das muss so werden. Ich stelle mir manchmal gerne sowas vor, wenn du das leckerste Eis von Berlin isst, ja, Potsdamer Platz, da gibt es dieses italienische in den Arkaden. Du hast diesen Eisladen und es ist draußen 30 Grad. Dann musst du nicht hingehen und sagen, darf ich dir ein Eis schenken? Ich wollte dich zum Eis erinnern. Du musst die Leute nicht überreden, sondern die stehen der Schlange und du kannst 1,50 Euro für die Kugel nehmen. Ja, weil dieses Eis einfach gut ist. Und Jesus möchte, dass wir das auch so machen, dass wir seine Gegenwart so genießen und diese Gemeinschaft mit ihm so genießen, dass wir andere Menschen einladen und sagen, hey, willst du nicht auch mit Gott Gemeinschaft haben? Probier doch mal aus. Und ich habe festgestellt, ich musste auch umdenken. Ich glaube, es funktioniert nicht anders. Ich habe oft versucht, Leuten Jesus zu bringen, die eigentlich gar nicht hungrig waren. Und dann habe ich ihnen versucht zu erklären, dass sie hungrig sein müssten. Aber wenn jemand kein Eis essen will, dann hast du keine Chance. Wenn jemand kein Eis essen will, kannst du nur eins sagen. Du, es schmeckt super. Wenn du morgen Eis essen willst, komm hierher. Kannst du sagen. Du kannst der Person sagen, schmeckt super. Wenn die sagt, du, ich habe gerade Bauchschmerzen, dann kann er kein Eis essen. Ne? Und mit Gott ist eigentlich ähnlich. Wir müssen Jesus nicht anprangern, an die große Glocke hängen, sondern wir dürfen wissen, dass das, was wir haben, so kostbar, so gut ist, dass es sich rumsprechen wird und dass Leute vom anderen Ende der Erde kommen werden, um zu suchen, wer ist dieser Jesus? Ich bin sicher, Gott selber, das ist, was wir von Weihnachten lernen können. In Johannes 1,14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und als Gott selbst den Plan hatte, dass er auf diese Erde kommen wollte und er wollte der Welt zeigen, wie köstlich das Leben ist, was er hat. Ja. Als Gott diesen Plan hatte, hat er sich gesagt, weißt du was? Ich komme in eine ganz kleine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Ich komme nicht nach Jerusalem. Das finde ich schon einen faszinierenden Gedanken, dass Gott nicht kam und hat große Werbebanner ausgerollt und hat gesagt, hey Leute, demnächst, Achtung, Achtung. Johannes, eigentlich hätte ja die Elisabeth, die hat ja 6 Monate vorher den Johannes gekriegt. Ne? Und die Elisabeth, die wusste, dass der Messias geboren wird. Amen. Die war die Tante von Jesus. Die wusste, dass Jesus der Retter der Welt sein soll. Und sie hat auch nicht versucht, die große Werbetrommel zu rühren. Gott kam und es gab nur einige wenige Menschen, aber es hatte sich zu einigen Weisen am anderen Ende der Welt, ja, oder aus Indien oder wo die herkamen, Weise aus dem Morgenland, die haben sich aufgemacht und haben gesagt, wir wollen dabei sein. Wir wollen diesen König sehen. Das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Ne? Oder der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Der Geburt Jesu. Gott hatte es auch nicht nötig, Werbung zu machen, und das hat sich rumgesprochen. Wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben, werden Menschen kommen. Und ich habe beim Nachdenken heute Morgen auch so gedacht, ja, die Kirchen, die Gemeinden, und ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, zu 50% selber mitgespielt, das Spiel. Wir sind auch in der Welt ganz oft zum Beispiel für Barmherzigkeitsdienste bekannt, auch hier, aber an vielen Orten. Wenn eine Gemeinde dann redet mit anderen Leuten und sagt, komm doch mal zu uns, unsere Musik ist so toll, oder komm doch mal zu uns, wir haben einen netten Kaffee und Kuchen, komm doch mal zu uns, wir machen auch was für die Kinder, komm doch mal zu uns, ist alles kostenlos oder sonst was. Ja? Wir haben verschiedene, ganz ehrlich, wenn du heutzutage in eine moderne Gemeinde kommst, dann sagen die, komm doch mal zu uns, es sind lauter nette Leute und ein cooles Programm. Ein cooles Programm, eine moderne Gemeinde, ja. Nette Leute, cooles Programm, super Musik. Ne? Ich habe gedacht, was wäre, wenn wir einzig und allein dafür bekannt sein wollen, dass wir sagen, Jesus ist bei uns. Wie wäre das, wenn wir sagen, wir haben nichts anderes, wir haben nur eins. Jesus ist, der hat mit uns Gemeinschaft, wenn wir uns treffen. Wäre das nicht krass? Komm doch mal bei uns vorbei, bei uns ist Jesus. Ehrlich? Ja? Wow. Wie wäre das? Hast du schon mal eine Gemeinde gehört, wo jemand dich einlädt und sagt, komm mal bei uns vorbei, da ist Jesus? Habe ich noch nie gehört. Die sagen irgendwas. Aber ich habe noch nie einen Christen gehört, der jemand anders einlässt, komm mal zu uns in die Gemeinde, bei uns ist Jesus. Komisch, oder? Aber das möchte Gott tun. Das möchte Gott tun, dass wir solche Menschen werden. Das sollte wieder normal sein für die Gemeinde Jesu. Wenn das normal wird, dann werden Leute zum Weihnachten in Kirchen laufen und werden sagen, hey, wir möchten mal gucken, wer dieser Jesus ist. Und dann werden sie ihn finden. Aber deswegen haben wir diese komische Kultur, ne? Weil die Leute kommen gar nicht auf die Idee, dass man Jesus treffen kann. Ne? Und das müssen wir auch lernen. Ich habe echt gemerkt, da möchte ich auch umkehren, dass ich versuche, Menschen mit irgendwelchen anderen Dingen zu beeindrucken. Ja? Statt dass ich ganz ehrlich bin und sage, hey, wir haben Jesus, aber du musst selber entscheiden, ob du hungrig bist oder nicht. Du musst selber, wir haben Eiscreme, wir wissen, was wir haben. Aber wenn du kein Eis haben willst, ist das völlig okay. Wir zwingen das nicht in dich rein. Ne? Aber eigentlich müssen wir nur das wissen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Amen. Halleluja. Und das geschieht, das hat was zu tun mit der Botschaft, was ich gesagt habe. Wir brauchen nicht hinaufsteigen, wir brauchen nicht hinabsteigen. Das geschieht, wenn gläubige Menschen, die wirklich glauben, sich im Namen Jesus versammeln. Wenn wir das mehr und mehr einüben und wenn wir wegtun, diese fleischlichen Dinge, die wir teilweise uns angeübt haben, was man alles braucht, um sich geistlich zu fühlen. Ja? Und wir haben oft echten Glauben verlernt, weil man die Gefühle anspricht, Gefühle sind gut, aber Gefühle kommen erst als zweites. Ne? Gefühle kommen erst als zweites. Zuerst kommt, ich bete Gott an. Und wenn mir bewusst wird, wie sehr er mich frei gemacht hat, dann kommt die Freude. Und wenn ich einen Gottesdienst feiere, wo ich sage, hey, komm, lass uns alle in die Hände klatschen, yippee, wir freuen uns, und du hast gar keinen Glauben, naja, kann da, das wollen wir gar nicht mehr. Ich rede da gar nicht jetzt mehr drüber. Wir wollen das Echte. Halleluja. 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 Heiliger Geist, wir wollen das mit dir Gemeinschaft haben. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass es leicht ist, dass es schön ist. Halleluja. Ich danke dir, dass du die Tür so weit aufgemacht hast. Die Tür zu deinem Herzen, Vater, hast du so weit aufgemacht.
Vater, ich danke dir, dass wir nahe kommen dürfen, dass wir sogar auf deinen Schoß kommen dürfen, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, dass du sagst zu uns, es ist vollbracht. Ich habe alles schon vollbracht. Ich habe für alles schon gesorgt. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns sagst, deine Gnade genügt uns, Herr. Wir lassen uns an deiner Gnade genügen, Herr. Deine Gnade ist genug für uns, Herr. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, danke, danke, Jesus. Kuna rabari andara basika nadaraya. Ich danke dir, Herr, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist, dass wir kosten dürfen von deiner Liebe, dass wir trinken dürfen von deinem Wein und deiner Milch, dass wir uns einfach selber ja, davon überzeugen dürfen, immer wieder neu, wie köstlich deine Gnade ist. Wie köstlich ist deine Gnade, oh Gott. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonne. Oh, denn deine Gnade ist besser als Leben. Halleluja. Das ist eine geistige Realität. Ich glaube, die Gemeinde Jesu ist so verarmt, gerade in der westlichen Welt, weil so viel geredet wurde über Gott, aber es wurde nie diese Gemeinschaft wirklich gepflegt. Das ist wie dieses Essen und Trinken. Wenn ich das so bete, merke ich, das ist so grotesk, wie jemand, der die ganze Zeit über diesen Buffettisch redet, die ganze Zeit diese tollen Speisen erklärt. Und der erklärt und erklärt und erklärt. Und der redet Tag für Tag und irgendwann fällt er vor Hunger um. Und die anderen Leute sagen, hast du eine Macke, du redest die ganze Zeit von der Güte Gottes und irgendwann fällst du um, weil du nie selber genommen hast. Und die Leute wollen keine Worte hören von irgendjemandem, der was erzählt von einem Buffet und selber total abgemagert aussieht. Ne? Deswegen ist das so wichtig, dass wir lernen, geistig diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Amen. Weil die Leute werden uns zuhören. Wir müssen diese Zeit mit Gott zu verbringen und bei Tag und bei Nacht, wo immer wir gehen, wir können Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und dann werden wir solche Jünger sein, wo andere Menschen sagen, Mensch, man sieht dem an, dass er mit Jesus gewesen ist. So wie es in der Apostelgeschichte heißt. Niemand hat das immer so schön von mir gesagt, sagte, der redet, als er zum ersten Mal hierher kam, dachte er, der redet so, als ob er heute Morgen noch mit Jesus gesprochen hätte. Ja, da sagte ich, ja, stimmt ja auch. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund. Man kann mit ihm reden, man kann ihn sogar hören. Halleluja. Halleluja. Der Geist Gottes ermutigt uns, einfach Jesus zu suchen, auch über diese Tage, wo teilweise Feiertage sind, wo Geschäfte geschlossen haben. Die Leute zu Weihnachten, die meisten Leute kugeln ins neue Jahr, ja. Weil sie so viel gegessen haben, dass sie sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist anders als die koreanischen Gemeinden, da gibt es viele. Wir haben hinten einen Bruder, die haben oft das Jahr beendet mit 3 Tage Fasten. Ne? Aber in deutschen und amerikanischen Gemeinden ist leider diese Kultur überhaupt nicht verbreitet, dass man ganz anders das Jahr beendet, dass man Gott sucht. Und sag Gott, ich möchte dir alles ganz neu weihen. Und ganz ehrlich, ich sehne mich danach, dass wir dort einen geistlichen Aufbruch hinkriegen. Ich spüre selber an mir, dass die Fleischlichkeit der Gemeinde so groß ist, dass ich selber auch ein bisschen müde geworden bin in dem Bereich. Ja? Im Vergleich zu anderen Jahren. Ich hatte Jahre, aber mir geht es um so, boah, die meisten Christen sind müde. Wir brauchen eine Ausgießung des Heiligen Geistes, weil Gott macht das, dass ein ganzes Volk, dass ganze Nationen hungrig werden nach ihm, dass die Christen alle sagen, wir kommen gar nicht auf die Idee, wir werden fasten und beten, um deine Gegenwart zu haben. Das ist ja eine Form des Fastens, ist ja, dass wir sagen, Gott, die Gemeinschaft mit dir, dass ich von dir essen kann, ist mir so köstlich, ist mir so kostbar, dass ich auf anderes Essen verzichte. Aus dieser Liebe heraus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wollen wir einfach noch einen Moment dafür beten, dass der Geist Gottes diesen Hunger nach Gemeinschaft mit Gott, nach seiner Gegenwart in uns und auch in dieser Stadt freisetzt. Vielleicht, es wäre doch toll, wenn der Herr sagt, Mensch, da sind sogar 7000, wage ich ja jetzt nicht zu glauben, aber wie bei Elia, da sind viele, viele Menschen, viele Christen, die dieses Jahr zu Weihnachten, Silvester sagen, Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich bin nicht zufrieden mit dem Trubel dieser Welt, mit all dem, was die Welt zu bieten hat. Halleluja, Jesus.